Jetzt sind wir hier angekommen bei Hochhäusern. Die sind jetzt schon komplett saniert und umgebaut. Aber hier in einem davon bin ich groß geworden.
Weißt du noch, wo das genau war? Kannst
hier,
du noch auf das, dieses
Etage.
Haus?
In der vierten Etage bin ich groß geworden.
Wie sah es bei dir im Zimmer aus? Hattest du ein eigenes?
Ich hatte ganz lange Zeit zusammen mit meinem Bruder eins. Die Wohnhäuser in der DDR-Zeit waren ja auch sehr auf Effizienz hingeschnitten. Ne? Also wir hatten, unser Zimmer war auch ein Durchgangszimmer zum Schlafzimmer der Eltern. Aber mein Gott, wir spielen da mit Freundinnen. Wenn wir tanzen üben wollten, sind wir halt auf den Wäscheboden gegangen und haben dort geübt.
Katja Kipping von der Linkspartei ist das, die mir da über ihre Kindheit in einem Hochhaus erzählt. Ich bin Christian Möller, das hier ist Durch die Gegend. Durch die Gegend kommt diesmal aus Dresden. Da war ich ehrlich gesagt vorher noch nie, aber trotzdem verbinde ich natürlich was mit der Stadt. Dresdner Stollen, Semperoper, überhaupt diesen ganzen Residenzprunk an der Elbe und in den letzten Jahren natürlich auch Pegida.
So, Martin-Luther-Straße. Und dann muss es hier jetzt gleich irgendwo sein.
Stollen wird es keinen geben, aber durch die barocke Pracht, da laufen wir mitten durch. Und Pegida ist natürlich auch ein Thema, wenn man sich mit Katja Kipping trifft. Katja Kipping ist Parteivorsitzende der Linkspartei. Sie ist in Dresden geboren und aufgewachsen, hat da auch angefangen, Politik zu machen, zuerst als Kommunalpolitikerin. Ihr Wahlkreisbüro hat sie zusammen mit einigen anderen in der Dresdner Neustadt, die Wir AG nennt sich das.
Hallo.
Und da treffen wir uns auch für unseren Spaziergang.
Ist übrigens doch nur Töne. Hättest du gar nicht schminken brauchen.
Schau mal, wie immer.
Ja.
So, dann nochmal jetzt richtig.
Ja.
Hallo.
Hi, gehen wir los.
Soll ich noch
ja, oder wollen wir erst hier gucken?
Sagen,
ja.
Das ist ja der einzige geschlossene Raum wahrscheinlich, wo wir heute sein werden. Deswegen sage ich ganz was. Die Wir AG, die ist damals so genannt worden als Gegenstück zur Ich AG, die ja mit Hartz IV kam.
Ja.
Weil wir wollten halt eher auf Gemeinschaftlichkeit stellen. Und hier sind nicht nur verschiedene Abgeordnete und Stadträte, sondern es ist halt auch ein Ort, wo Leute, die selbstbestimmt Politik machen wollen, sich diesen Raum nutzen, gerade eben nicht. Corona-bedingt ist hier geschlossen, aber sonst wird der auch für alle möglichen Veranstaltungen genutzt. Ich mache nochmal hier das Handy leise, nicht, dass uns das zwischendurch stört.
Okay. Klingelt das oft bei dir oder summt es oft?
Muss man sich jetzt nicht wichtig machen, aber vor allen Dingen summt es dann, wenn es nicht soll. Gestern war ich zum Beispiel bei Forum Demokratie bei Phoenix und ich hatte alles ausgemacht am Handy, Flugmodus, lautlos, aber ich hatte vergessen, einen Wecker auszustellen und in der schönsten Sendezeit und ich hatte die Tasche leider im Senderaum, weil dort jetzt ja auch gerade alles ein bisschen kleiner ist in der Besetzung. Naja, so.
Ah, ja.
Sag vielleicht mal was hier zum Platz.
Ja,
das
bitte.
Ist der Martin-Luther-Platz, benannt auch nach der Kirche, die in der Mitte ist. Und zur vollen Stunde läuten hier ganz laut die Glocken. Ich gucke jetzt gerade mal. Das haben wir jetzt gerade verpasst.
Mhm.
Das ist aber ganz interessant, weil wenn ich hier in dem Saal Veranstaltungen mache, man lädt ja meistens zur vollen Stunde ein. Und wenn die läuten die mindestens 5 Minuten und dann richtig laut. Und dann sage ich immer so, jetzt wisst ihr, der Geräuschpegel kann nach unten gehen, aber wir fangen erst an, wenn die Glocken vorbei ist, weil ansonsten ist man heiser nach den ersten 5 Minuten.
Okay, also es erfüllt auch in dieser Hinsicht, selbst wenn man nicht reingeht, erfüllt es seine Funktion.
Ja, das kann man so sagen. Die macht auf sich akustisch aufmerksam, die Kirche.
Was ist das hier für eine Gegend, in der wir sind?
Dresdner Neustadt. Seit Beginn der 90er Jahre bekannt durch Bunte Republik Neustadt als das alternative Viertel, wo es besonders interessante Kneipen gab. Und dann ist natürlich auch, wo man halt klassisch hinausgeht, ja. Jetzt ist natürlich, diesem Viertel hat das Schicksal ereilt, was viele im alternative Viertel ereilt. Es kam Gentrifizierung, steigende Mietpreise. Mhm. Jetzt ist oft so, dass viele, die ursprünglich hier gewohnt haben oder hier gerne hingezogen werden, sich die Mieten nicht mehr leisten können und deswegen weiter rausziehen. Aber immerhin, wenn man hier abends unterwegs ist, trifft man hier gerade in der warmen Zeit ganz viele Menschen, die entweder in den Kneipen sitzen oder dann draußen auf der Straße, weswegen ich hier besonders gern den Kneipenwahlkampf mache.
Was ist denn der Kneipenwahlkampf?
Ja, Kneipenwahlkampf, das ist eigentlich meine Lieblingsdisziplin im Wahlkampf. Mehrere Leute ziehen mit roten Umhängetaschen durch so Viertel Und entweder gehen sie halt so, wenn die Leute draußen sitzen, hin und bieten ihnen ein bisschen Infomaterial an. Wer dann ein Interesse hat, eine Frage zu stellen, kann das tun, aber man drängt sich niemanden auf. Ne? Also wenn da zwei in einem romantischen Date sind, sagt man nicht, hier übrigens, ich will mal dazwischen, sondern man legt höchstens mal ein Kondom hin mit einem Kurzwahlprogramm und sagt euch noch einen schönen Abend.
Okay.
Aber ich erlebe bei vielen Leuten, die dann wirklich sagen, ach Mensch, das ist aber schön, die sitzen gerade gemütlich beieinander, sind eh gerade in einer sehr unterhaltsamen Stimmung. Und dann, was ich euch immer schon mal fragen wollte, und dann kommt irgendeine Frage. So, manche sagen auch nur Dankeschön. Aber das ist auf jeden Fall, habe ich das Gefühl, man trifft die Leute nicht in einer Situation, wo sie gestresst sind, sondern wo sie es eher auch interessant finden, mal zwei, drei Fragen zu stellen. Zugleich ist klar, da wird nie eine Stunde lang gequatscht. Ab einer gewissen Uhrzeit gibt es dann einen Punkt, wo man sagt, okay, jetzt werden die Leute doch zunehmend mehr betrunken, die man anspricht. Da kann man dann irgendwann aufhören und selber noch ein Glas trinken gehen.
Okay, ich hätte jetzt schon die ganze Zeit die Frage auf der Zunge, so für jede Frage, die man beantwortet, gibt es einen Schnaps oder so?
Naja, also der Kunst natürlich, dass man selber bis zuletzt nüchtern bleibt. Man darf dann erst nach getaner Wahlkampfarbeit aber einkehren und gemeinsam mit dem Team.
Aber da, in solchen Situationen muss man als Politiker, Politikerin ja wirklich diszipliniert sein, ne? Weil die Leute bieten einem doch wahrscheinlich schon mal was an, ne?
Ach so, ja, aber das kann man ja mit einem Scherz zur Seite wischen und sagen, ja, das machen wir erst hinterher und so.
Ja, ich komme so vom Dorf, da gelten irgendwie sehr strenge Regeln auf Hochzeiten und Polterabenden, ob man jetzt den Schnaps ablehnen darf. Da hätte ich gedacht, da gibt es bestimmt auch so Leute, die sagen so, nee, komm, Katja, einen jetzt hier.
Ja, aber da habe ich dann eine gewisse Routine und ist ja klar, dass man selber als Politikerin jetzt nicht besoffen die Leute zulallt. So, jetzt wissen wir jetzt gerade eine sehr befahrene Straße. Jetzt gehen wir gleich ein bisschen in den idyllischeren Bereich.
In die Lessingstraße sehe ich.
Ach so, ja, genau. Aber wir gehen vor allen Dingen in diese Straße, weil sie uns runter an die Elbe führt.
Ah ja, okay.
Ich selber pendle ja zwischen Dresden und Berlin und habe inzwischen, zumindest seitdem ich Parteivorsitzende bin, deutlich mehr Arbeitstermine in Berlin, weil okay. Es ist die Sitzungswoche vom Bundestag und die ganzen Zusammenkünfte, die es von Parteiseiten gibt, und die Mediensender sind ja auch alle, fast alle mit Hauptsitz inzwischen in Berlin. Aber ich muss nach wie vor sagen, ich finde, Dresden ist die schönere Stadt.
Ja.
Auch wenn das politische Klima hier gerade durch Pegida und so kein einfaches ist, merke ich doch, dass ich in dieser Stadt irgendwie mehr zu Hause bin. Und dass ich Dresden so schön finde, das liegt vor allen Dingen an einem, nämlich dass Dresden so wunderbar an den Elbwiesen liegt. Mhm. Und es ist halt, die sind nicht zugebaut. Es ist halt mit grün Wiese und es schlängelt sich da so, die Stadt schmiegt sich so an den Fluss an. Und es kriegt halt so eine zu betonierte Spree. Kann das halt nicht bieten, was diese Dresdner Elbwiesen bieten.
Aber dieses Zuhausegefühl, wie äußert sich das so für dich, außer an den Elbwiesen?
Naja, das ist, so, also ist eigentlich ein Gefühl, was man oft sonst hat, wenn man im Grünen steht, als ob die Seele sich weitet. Oder dass, wenn ich zum Beispiel nach einer Veranstaltung und denke, oh, und so die nächste Bahn, es dauert eine Weile, die kommt, und dann laufe ich nach Hause und ich laufe über die Augustusbrücke zum Beispiel, über die wir dann auch noch gehen werden. Das ist halt so vieles, was ich sehe, für mich nicht nur das ist, was ich in dem Moment sehe, sondern das sind Orte, die mit verschiedenen Erinnerungen besetzt sind. Und das ruft halt immer noch ganz viele schöne, warme Gefühle auf, weil es ist halt nicht nur eine Sehenswürdigkeit, die irgendwie ein Tourist jetzt einfach abfotografieren würde, sondern es ist ein Ort, der für mich mit einem Gefühl abgespeichert ist.
Du bist hier ja geboren und aufgewachsen, ne?
Genau, ich bin hier geboren, zur Schule gegangen, wurde hier politisiert, bin hier im Stadtrat mehrere Jahre gewesen. Und jetzt ist halt Dresden mein Wahlkreis und meine Eltern wohnen auch hier.
Wie bist du dann aufgewachsen?
Also mein Papa war Ökonom, meine Mutter Musiklehrerin. Und ich glaube, ich hatte das Glück, dass meine Eltern, also gut, im Osten hatte ja niemand richtig Not zu leiden, aber gab halt auch irgendwie nicht Überfluss und Reichtum. Aber meine Eltern haben mir die Vielseitigkeit des Lebens sehr nahe gelegt und mich halt von klein auf motiviert, mir unterschiedliche Dinge anzuschauen. Ich zum Beispiel ein sehr reiches AG-Programm in meiner Schulzeit. Das ist was, wovon ich heute auch ganz stark profitiere. Wir gehen um eine Ecke und dann geht es eigentlich, wie ich den Einstieg runter zum Elbunternehmen. Das sieht man dann auch ein bisschen, also es ist schon auch ein bisschen die Touri-Tour, nur andersrum, als sie die Touristen gehen, weil wir gehen dann auf der gegenüberliegenden Seite vom barocken Dresden. Und es gibt ja einen sehr bekannten italienischen Maler, Canaletto. Der hat den berühmten Canaletto-Blick, heißt das. Das ist so die Silhouette von Dresden. Vor allen Dingen die Brüsche Terrasse mit dann der Hofkirche und dem Schloss daneben. Und das ist eigentlich so das berühmte Bild von Dresden. Das ist auch in der Gemäldegalerie.
Aber das ist ja dann eher so die Außenseite, oder? Die Schmuckseite. Oder gehört das für dich auch mit zu deinem Dresden-Gefühl?
Ja, für mich gehört das schon dazu, weil nicht weit davon entfernt stehen ja mehrere Hochhäuser. Und ich bin in einem von dem groß geworden und auch zur Schule gegangen. Und deswegen haben meine Alltagswege mich oft dort vorbeigeführt. Oder jetzt ist es häufig so, wenn ich in meinem Wahlkreisbüro bin und danach zu meinem Tanztraining fahre, also was ja gerade nicht geht wegen Corona, aber in Vor-Corona-Zeiten war es halt so, wenn ich von meinem Wahlkreisbüro zum Tanztraining gefahren bin, dann bin ich halt hier zum Beispiel über diese Brücke gefahren und hatte dann immer den Blick aufs Canaletto-Panorama. Und insofern, ich denke, manche kommen extra hergefahren nach Dresden, um das zu fotografieren, und ich sehe das halt ständig, das ist ganz schön.
Was machst du für Tanztraining?
Mit meinem Mann tanze ich Tango, aber das Training, in dem ich bin, ist eine, wir haben Chess-Dance-Gruppe, nennt sich das. Ja, und da haben wir Madonna, ABBA, Mamma Mia, Michael Jackson und so vertanzt, auch ein bisschen so Elektro-Swing.
Okay, das machst du so, um runterzukommen?
Ja, weil ich total gerne tanze.
Und immer schon?
Ja, schon immer. Bin sogar mal aufgetreten damit, aber gut maskiert, also als Zombie verkleidet.
Okay.
Aber seitdem ich Vorsitzende bin, habe ich es nicht mehr. Also schaffe ich zwar ab und zu mal zum Training, aber ich schaffe es nicht mehr zu Auftritten, weil man ja dann vor Auftritten so gehäuft nochmal üben muss und so viele freie Abendtermine habe ich gar nicht.
Und dann müsstest du dich wahrscheinlich auch immer maskieren, oder? Weil ansonsten.
Das wäre mir, glaube ich, egal, weil es macht mir Spaß. Aber es ist wirklich eine Zeitfrage und dann auch eine Frage, kann ich, weil wenn du in eine Choreografie eingeplant bist.
Ja.
Das ist übrigens der Rosengarten. Schade, dass dann jetzt das ohne Geruch, sondern nur mit Gehör ist. Aber vielleicht fangen wir mal kurz das Vogelgezwitscher ein. Hier und doch noch da drüben sind besonders viele Rosen. Es ist halt so. Da drüben sieht man die Johannstadt.
Ja.
Auch Hochhäuser, in einem der Hochhäuser hat meine Großmutter gelebt. Und jetzt biegen wir nach rechts ab.
Mhm.
Ich habe nicht nur den Blick auf die Elbe, sondern dann sehen dann auch gleich, da siehst du schon die ersten Dampfer liegen.
Du hast gerade schon gesagt, dein Vater war Ökonom, deine Mutter Musiklehrerin. Was hast du denn, was würdest du sagen, was hast du so da in dieser Richtung von deinen Eltern mitgenommen? Also zum Beispiel spielst du ein Instrument, machst du Musik auch?
Ja, leider habe ich nicht die Musikalität meiner Mutter geerbt. Ich singe unglaublich, vielleicht die Begeisterung dafür, weil ich singe unglaublich gerne, aber die Begeisterung, mit der ich singe und meine Fähigkeit, die richtigen Töne zu treffen, sind, glaube ich, in einem Missverhältnis.
Aber das gehört ja dazu, oder?
Ah ja, die einen sagen so, die anderen so.
Was singst du denn?
Ach, ich singe total gerne für mich selber Lieder, aber ich werde damit niemals auftreten. Und es ist auch wirklich, also die Einzige, die eigentlich mein Singen hört, ist meine Tochter. Die wünscht sich immer noch so ab und zu mal Einschlaflieder von mir. Und da singe ich natürlich gerne russische Lieder, weil die haben einfach so einen getragenen Mollton. Also die passen gut zum Anliegen, das Kind jetzt zu beruhigen und mehr so in Richtung Übergang zum Einschlafen zu bringen.
Mit der Sprache und mit der Kultur verbindet dich ja, glaube ich, auch so einiges. Ne? Du hast Slawistik studiert und du hast, glaube ich, auch freiwilliges soziales Jahr in Russland gemacht. Mhm. Wo kommt das her? Also deine ganze Jugend hat ja eigentlich nach 89 stattgefunden und da hätte man sich ja auch irgendwie komplett anders orientieren können.
Also in der Tat, ich habe wie alle in der DDR Russisch als erste oder fast alle Russisch als erste Fremdsprache gehabt. dadurch hatte ich natürlich eine gewisse Auseinandersetzung mit der Sprache. Und ich bin dann mit 16 nach St. Petersburg gefahren und habe dann nochmal in Vorbereitung darauf viel halt so russische, jetzt gehen wir übrigens noch ganz kurz dieser Ton, wir gehen jetzt unter einer Brücke durch, über die auch die Straßenbahn fährt, daher klingt das so etwas hallend. Ja, und ich habe mich halt in die russische Literatur verliebt, weil die natürlich eine gewisse Schwere hatte und einen Tiefgang. Und dann aber nicht nur die klassische Literatur, sondern als ich in St. Petersburg war, haben wir halt ein besetztes Künstlerhaus kennengelernt und haben halt auch gemerkt, wie dann noch teilweise mit sehr wenigen Mitteln irgendwie Großes geschaffen wurde. Und in, also im Russischen gibt es ja so ein Sprichwort, «Rasum rasia nie panjach, rasia moshno tolko ljubich». Man kann mit dem Verstand Russland nicht verstehen, man kann es nur lieben. So habe ich es mir abgespeichert. Später habe ich erfahren, dass es gar nicht Ljubit heißt, wie lieben, sondern Werit, also wie glauben. An Russland kann man nur glauben, aber es ist manchmal, spielt einem die Erinnerung einen Streich. So war das, glaube ich, auch bei mir. Ja? Also ich fand das natürlich, das politische System und so, ist alles ganz schlimm dort. Aber irgendwie habe ich gedacht, das ist es, das hat was. Und ich habe dann tatsächlich über meinen Russischunterricht von einer Frau erfahren. Die kam eigentlich zu uns, weil es auch um Spendensammlungen ging, dass es halt Projekte gibt oder Initiativen, die halt Leute in Russland unterstützen. Und ich habe dann erstmal angefangen, Spenden zu sammeln in meiner Schule in der Weihnachtszeit für Kinder in Russland. Und habe dann mehr darüber erfahren und für mich war immer klar, ich will nach meinem Abi mich erstmal praktisch erproben. Meine Arbeitsstelle war dann wie folgt, das war ein kleiner Vorort von St. Petersburg, der heißt Gatschina. Fährt man so eine Stunde mit der Elektrichka. Und meine Chefs waren aber jetzt nicht Russen, sondern italienische Mönche vom Salesianerorden Don Bosco. Ja, wenn man in den 90er Jahren junge Menschen nach Russland schicken wollte, konntest du die ja nicht einfach irgendwo hinschicken, sondern du brauchst immer irgendeine Andockstelle.
Ja.
Eine der Andockstellen, die es halt gab, waren halt zum Beispiel dann kirchliche Initiativen. Und der Salesianerorden hat dort halt ein Joint Venture gehabt mit einer russischen Berufsschule unter dem Salesianerorden. Ich glaube, die haben das schon auch genutzt, um ein bisschen Leute für ihr Anliegen zu werben. Die wussten aber, dass ich konfessionslos bin. Aber wir haben uns gut verstanden in der Zeit. Also ich habe mich auch nochmal zur Vorbereitung dann viel mit feministischer Religionskritik beschäftigt und feministischen Deutung der Bibel.
Okay, extra bevor du da hingegangen bist.
Ja, auf dem Weg dorthin dachte, du musst ja argumentativ dich ausstatten. Aber ich habe mich trotzdem gut verstanden mit den Mönchen, die haben das auch locker genommen. Ich habe dann auch mal bei einem, sie hatten zum Jubiläum so ein Theaterfest, da habe ich auch mal die Maria auf der Bühne mitgespielt, weil deren Text, die hatte halt nur einen Satz zu sagen, das habe ich mit meinen Russischkenntnissen dann noch hingebracht. Und es war ein tolles Jahr.
Was hast du da gelernt?
Na, erstmal vor allen Dingen wirklich Russisch sprechen und auch fluchen auf Russisch, aber das behalte ich für mich.
Och.
Wenn man eine Sprache so richtig lernen will, ne, muss man auch die Umgangston lernen. Ich hatte ja vor allen Dingen die ganzen Deklinationen und Konjugationen auswendig gelernt und so und merkte schon, es war, oh, man muss halt in der Sprache auch leben, um sie wirklich dann zu verinnerlichen. Also das war das Erste. Das Zweite war so eine Erkenntnis. Ich habe ja gedacht, ich fahre dahin, um was für einen Weltfrieden zu tun.
Okay, mit 16?
Ne, 18.
18, okay, ja.
Jetzt würde ich mal sagen, vielleicht habe ich auch einen bescheidenen Beitrag zum Austausch zwischen den unterschiedlichen Bevölkerungen beigetragen. Aber natürlich ist das, was ich für mich an Mehrwert gewonnen habe, ungleich viel größer als das, was mein bescheidener Beitrag dann zum Weltfrieden war. Was schon toll war, dass halt junge Menschen, auf die ich aufgepasst habe in der, also was heißt aufgepasst, ich war da so eine Art freiwillige Erzieherin in dem Wohnheim und die Kids, für die ich zuständig war, waren halt so 14 bis 17. Mein Anspruch an mich selber war, für die eine möglichst interessante Freizeitgestaltung zu haben. Die Vorstellung meiner Chefs war, dass ich auf Ordnung, Sauberkeit und Moral achte.
Okay.
Man kann sich vorstellen, dass das manchmal zu Konflikten kam. Aber ich glaube, ich habe da ganz guten Umgang mit Ambivalenzen oder Konfliktmanagement. Das war eine harte Praxisschule, die mir, glaube ich, so unbewusst Fähigkeiten ich mir angeeignet habe, die jetzt auch noch manchmal in der Politik helfen.
Okay, kannst du dich an eine Situation erinnern, die da für dich besonders heraussticht in dieser Zeit? Stichwort Konfliktmanagement.
Also, ja, das war halt die Lebenswelt der Mönche war halt klar, dass Jungs und Mädels da keine Liebschaften anfangen, ja. Währenddessen ich gedacht habe, oh, man kann auch mal Diskos und sowas organisieren. Und dazu gehört auch das Flirten. Muss man eine gewisse Vermittlungsarbeit leisten. Ja. Aber am Ende hat es irgendwie geklappt.
Und das sind die Situationen, in denen du dann auf Russisch fluchen gelernt hast.
Nee, das war mein Einstieg, um überhaupt ins Gespräch zu kommen mit den.
Fluchen?
Nee, nicht. Also wir haben ja natürlich erstmal Vokabeln lernen und so. Und dann, worüber redet man mit jungen Menschen um 14 natürlich über Liebeskummer und solche Dinge, ja.
Aber das ist ja auch schon eine krasse Situation, ne? Also ich meine, du kommst da hinten mit 18 und dann musst du da irgendwie auf die Acht geben, die 4 Jahre jünger sind oder so. Und du musst es in einem Land, was du nicht kennst und in einer Sprache, die du noch nicht richtig gut beherrscht.
Ja, das stimmt. Ich meine, ich war nicht die Einzige, ne, die dort zuständig war. Aber das war schon Learning by Doing. Also man ist halt ins Wasser reingesprungen und hat ein paar Sachen gemacht, ja. Und am Ende würde ich sagen, war dieses Projekt, was ich da hatte, natürlich auch eingebettet noch in ein größeres Netzwerk. Also zum Beispiel gab es einen Perspektiven e.V., der halt darauf hingearbeitet hat, dass der Umgang mit behinderten Kindern in Russland in den Heimen deutlich besser wird. Und das war diesen, erstmal haben die angefangen, dass deutsche Freiwillige dort in die Heime für behinderte Kinder gegangen sind. Und über den Kontakt zu Freiwilligen in meinem Wohnheim sind wir dann auch an junge Menschen rangekommen, die dann später für ein Jahr nach Deutschland sind, hier in Behindertenheim gearbeitet haben und dann wieder zurückgegangen sind, auch um in Russland was anderes aufzubauen. Und das ist vielleicht das Wertvollste, was von meiner Arbeit damit übrig geblieben ist, dass es dann auch eine Rückwirkung gegeben hat, dass nicht nur Deutsche kommen hin und erklären denen was, sondern dass dann auch junge Russinnen und Russen dann anderen Umgang mit Behinderten selbst wieder in ihr Land reingebracht haben. Und ein paar, die übrigens unter meiner Aufsicht zusammengekommen sind, obwohl das meine Chefs nicht so gern gesehen haben, die waren neulich in Deutschland, die haben jetzt sind verheiratet, haben 2 Kinder und haben halt auch lange Zeit dann genau in der Arbeit mit Behinderten gearbeitet und dort andere Standards mit durchgesetzt. Es war ganz berührend, als ich die jetzt wieder getroffen habe mit ihren Kids. Dann haben sie mich auch im Bundestag besucht.
Also das heißt, du hast da schon immer noch Kontakt irgendwie allgemein zu dem Land und du bist da auch hin und wieder vielleicht nochmal, wenn du dir jetzt so die Situation anguckst, die das auch ja so seit 1990 genommen hat, was ja eine große Ernüchterung ist, was hätte passieren können und was jetzt in Russland unter Putin in den letzten Jahren immer mehr passiert und wie sich die Gesellschaft verändert. Wie guckst du da drauf? Wie erlebst du das?
In den 90er Jahren, als ich noch dort war, gab es deutlich größere wirtschaftliche und soziale Not in Russland. Aber man hatte das Gefühl, dass so freiheitlich so viel aufgebrochen ist. Also so für mich war da natürlich ein Paradebeispiel, so die wildeste und abgefahrenste Schwulenparty, die ich in meinem Leben erlebt habe, war halt in St. Petersburg, damals in den 90er Jahren. So, wenn man jetzt in St. Petersburg ist, wird es, glaube ich, nicht mehr so öffentliche, diese Partys so leicht aufzufinden sein. Weil es halt die Freiheitsrechte dort deutlich eingeschränkt worden sind. Im Gegenzug, zumindest für die Vor-Corona-Zeit gilt, dass wiederum die soziale und wirtschaftliche Not aufgefangen wurde. Also einerseits eine ganz bedrückende Entwicklung, weil das Land sich zusammengezogen hat, glaube ich, so im, was halt Freiheiten anbelangt. Zugleich muss ich sagen, wirtschaftlich ist es halt aufwärts gegangen. Ich glaube auch, dass das der Grund ist, warum Putin immer noch so viel Zuspruch aus der Bevölkerung hat. Dann habe ich eine Beobachtung gemacht, dass die Politik des Westens gegenüber Russland, glaube ich, nicht zu dem gewünschten Erfolg geführt hat.
Nämlich? Also welche Politik ist das?
Na, die Politik auf Sanktionen zu setzen, ja, und eher auf eine Eskalation gegenüber Russland zu setzen, vor allen Dingen dann zugespitzt in den Sanktionen. Es hat nämlich nicht dazu geführt, die demokratischen Initiativen, die es ja sehr wohl in Russland gab, die zu stärken, sondern meine lockere Bekannte hat mal gesagt, naja, in den letzten Jahren sind bei uns alle Patrioten geworden oder dogmatische Kommunisten.
Aha, okay.
So. Also es hat da eher so die Mehrheiten in eine andere Richtung verschoben.
Jetzt sind wir hier, genau. Laufen wir gerade über so einen Skaterplatz, auch an der Elbe, und gucken auf ein unglaublich prachtvolles Gebäude, aber ganz schön verwittert. Ne? Was ist denn das?
Achso, ne, hier ist die Staatskanzlei.
Achso.
Aber das viel Interessantere ist hier drüben, ja. Das ist der angekündigte Paradeanblick von Dresden, die Brüsche Terrasse. Die ganz große Kuppel ist die Frauenkirche.
Ja.
Dahinter kommt dann sieht man das Schloss und die Hofkirche. Und der flache Bau mit dem türkisen Dach, das ist die Semperoper. Meine Mutter war ja Musiklehrerin und die hatte deswegen für jede Opernaufführung damals zu Ostzeiten so für, weiß gar nicht, 3 Mark, so eine Stehplätze, wo man hinten gestanden hat, nichts gesehen hat. Aber das hatte sie für ihre Schüler. Und manchmal, wenn sie die Karten nicht losbekommen hat oder die Schüler kurzfristig abgesagt haben, konnten dann 2 Leute aus unserer Familie gehen. Und deswegen bin ich schon als kleines Mädchen ab und zu mal in die Semperoper. Man saß dann zwar nicht irgendwie toll, sondern eher auf der Treppe. Aber es war natürlich immer wieder beeindruckend, weil es erstens ein toller Prunkbau von innen ist. Und da habe ich halt auch so zum Beispiel, was habe ich da gesehen? Zar und Zimmermann, das Märchen vom Zahn Saltan, den Freischütz.
Okay.
So, also ist mir so ein bisschen, habe ich so reingeschnuppert in die Opernwelt.
Und? Noch weiter reingeschnuppert, oder?
Ja, ich fand es ganz toll. Jetzt aktuell, also wenn ich komme, ich ja gut, so ist es halt, oft habe ich halt abends politische Termine und wenn nicht, bin ich froh, wenn ich bei meinem Kind bin. Insofern muss man sagen, kommt natürlich das ins Theater und in die Oper gehen seit Jahren bei mir zu kurz. Diesbezüglich ist die Veränderung durch die Corona-Krise für mich echt von Vorteil, weil jetzt doch einige Theater immer wieder für einen Abend in Livestream Stücke stellen. Zum Beispiel die Berliner Schaubühne hat ja wirklich tolle Stücke wie Hamlet oder Die schmutzigen Hände von Jean-Paul Sartre ja einen Livestream gestellt. Und das ist dann natürlich leichter mit Kind ins Bett bringen und dann zwar noch in der Nähe vom Schlafzimmer des Kindes sein, aber halt das Theaterstück sehen ist dann möglich.
Ich hatte mich vorab gefragt, es gibt ja so zwei, also grob gesagt, es gibt ja so 2 Arten von Kindern und Jugendlichen. Ne? Die einen sitzen mit einem Buch unterm Baum und die anderen klettern rauf. Kannst du dich da einordnen?
Immer beides, wobei wir sind weniger auf den Baum drauf geklettert, sondern meine Oma hat so einen Kleingarten in so einer Kleingartenanlage. Und das, unser liebstes Spiel war halt, wenn ihre 4 Enkel da waren und dann haben wir immer Indianer, also heute würde man ja Native Americans sagen, also Indianer gespielt und sind dann erst durch die Felder gezogen und dann gab es auch so ein kleines Wäldchen und dann haben wir uns irgendwelche Unterstände gebaut, die dann unsere Stützpunkte waren und ja, also das Indianerspielen, das hat einen ganz großen und auch wichtigen Teil in meiner Kindheit eingenommen. Das
okay.
Das waren so, glaube ich, die Helden.
Und deine Oma hat, glaube ich, eine wichtige Rolle für dich gespielt. Ne? Ich glaube, ich habe ja so ein paar Interviews jetzt gelesen zur Vorbereitung. Da wird eigentlich immer irgendwo mal deine Oma in einem Nebensatz erwähnt, ob es jetzt um so ein Pfannkuchenrezept geht oder nee, andere Dinge.
Nee, ich hatte zu beiden Omis ein sehr enges Verhältnis. Also meine eine Oma lebt in Zittau und da bin ich halt öfter hingefahren. Die war unglaublich sparsam. Ich glaube, das musste sie auch, weil sie halt Alleinerziehende war, seit meine Mutter 11 Jahre alt war. In der Zeit besonders schwer, glaube ich. Die hat auch dann halt immer Eierkuchen gebacken.
Okay.
Und die andere, die hat in Dresden gelebt und da waren wir 4 Enkel, hatte einen Kleingarten und da waren wir 4 Enkel halt oft zusammen.
Haben wir bei euch auch gesagt, Oma Dresden und Oma Zittau?
Nee, das war Oma Hiller und Oma Zittau.
Und die Sparsamkeit, würdest du sagen, das hat sich so ein bisschen auf dich übertragen?
Ja, zum Glück bin ich nicht so sparsam wie sie, ja.
Muss ja auch nicht, ne?
Das hat auch teilweise echt verrückte Züge. Also wenn man irgendwo eine Tasse Kaffee mal getrunken hat, was ja schon immer wieder eine Geldausgabe war, zu der man sie überreden musste. Und dann gab es so ein bisschen Zuckertütchen dazu, wurde natürlich das kleine Zuckertütchen mit eingepackt.
Ach so, okay.
Aber gut, das ist, wenn du einen Krieg und die Nachkriegszeit durchgemacht hast, ne, dann kann man das noch, muss ich mal ganz kurz gucken, dass wir auch richtig hier gehen, ja. Wir
okay.
Müssen uns jetzt ein bisschen den Platz mit den Fahrradfahrern hier teilen.
Ja.
Ich sag gleich noch was zu Sparsamkeit, aber erstmal zur Brücke, weil wir jetzt rübergehen.
Ja,
das ist die Augustusbrücke, die wird gerade umgebaut. Das sagt man, es ist die älteste Brücke von Dresden. Da ist auch vorne am ersten Pfeiler auf der Altstädteseite ist so ein kleines Männlein drauf, das Brückenmännchen. Das war, während ich ein Kind war, in der Ferienzeit gab es immer im Kulturpalast dann so Shows mit dem Brückenmännchen. Das spielt eine wichtige Rolle.
Okay.
Und als ich dann anfing, mich politisch zu engagieren, habe ich mit verschiedenen anderen, zum Beispiel mit der Grünen Liga, immer wieder mich dafür eingesetzt, dass die Augustusbrücke halt eine autofreie Brücke wird. Das ist jetzt gerade notgedrungen, weil hier gebaut wird.
Ja.
Aber wir waren inspiriert durch die Karlsbrücke in Prag, wo man gesagt hat, wie schön ist das fürs Stadtklima, wenn es eine Brücke gibt, wo die Leute einfach drüber scharwenzeln können, wo vielleicht auch mal was verkauft wird, wo man nicht immer sich umgucken muss, oh, wird man jetzt vom Auto angefahren. Das war lange Zeit ganz unmöglich. Jetzt schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Aber das ist so eine Brücke, mit der ich halt auch eine Politisierung und politisches Engagement verbinde. Und dann haben wir einerseits natürlich protestiert und Sachen gemacht, aber wir haben auch gedacht, okay, vielleicht muss man den Menschen das auch einfach mal sinnlich nachvollziehbar machen, was es bedeuten würde, wenn du so eine autofreie Brücke hast. Und haben dann einmal im Jahr ein Brückenfest mitveranstaltet, wo dann wir durchgesetzt hatten, dass nur die Straßenbahn fuhr und nicht mehr die Autos und wo dann irgendwie Kleinkunst auf der Brücke stattfand. Und das finde ich nach wie vor wichtig, dass wenn es irgendwie Ziele gibt, für die man streitet, zu schauen, gibt es irgendwas, wo du den Menschen Appetit darauf machen kannst. Okay, zurück zum Thema
Sparsamkeit. Zur Sparsamkeit, genau.
Ja, nur hat man ja als Bundestagsabgeordnete, selbst wenn man viel spendet, ist man ja in einer unglaublich privilegierten Situation. Zumal ich mache ja Sozialpolitik und habe dann eher mit Menschen zu tun, die halt vom Hartz-IV-Regelsatz leben müssen. Und für die halt, wenn zum Beispiel auf einmal Homeschooling ansteht und das Kind einen Laptop brauchen, für die das ein echtes Problem ist, weil die nicht so schnell sich das Geld für einen neuen Laptop vom Munde absparen können. Das ist halt auch für mich immer noch so ein Vergleich, wo ich denke, ach krass. Jetzt lebe ich zugegebenermaßen, also ich gönne mir schon auch Sachen. Ja, es beginnt ja damit, dass mein Mann und ich unendlich viele Bücher kaufen und wir da bewusst uns entscheiden, wir kaufen halt die Bücher in der Regel nicht gebraucht, sondern neu, um auch den Buchhandel zu unterstützen.
Ja.
So, dann muss man halt oft in Talkshows sitzen, deswegen brauche ich halt entsprechende Klamotten, die auch okay aussehen, ja, und pflegeleicht sind. Also insofern würde ich jetzt nicht sagen, ich bin nicht so sparsam, wie meine Großmutter ist. Aber ich fand es ganz gut, dass ich von ihr das so mitbekommen habe und habe auch versucht bei meiner Tochter jetzt fängt es ja an, dass sie Taschengeld bekommt und in der Schule auch so rechnen lernt mit Geld und so, und will schon, dass sie auch das Geld zu schätzen lernt, weswegen ich mit ihr so eine Tradition eingeführt habe. Wir holen uns immer einmal im Monat, kommt das neue Mosaik raus, das ist so ein typisches Ostcomic. Das kostet auch einiges und da sammeln wir halt die ganzen Wochen über Pfandflaschen.
Okay.
Und dann bringen wir die weg und dann gucken wir halt, ob wir uns von den Pfandflaschen das Mosaik kaufen. Und wenn nicht, sieht sie, wie viel man noch drauflegen muss. Aber dass sie halt auch so merkt, Dinge, die man kauft, haben auch einen gewissen Wert. Und es fällt nicht einfach vom Himmel.
Interessant, weil ich glaube, ich habe mal von jemandem gehört, dass es zu DDR-Zeiten, ich weiß nicht, ob das mit Pfandflaschen war oder mit Altpapier, dass es so eine Sammeltradition irgendwie gab, ne? Dass Jugendliche und Kinder das auch gemacht haben.
Also genau, das gab das Sero-System. Ach, das habe ich auch gemacht, da habe ich mein Taschengeld damit aufgebessert. Da ist man so durch die Häuser gegangen, da haben sie irgendwie Altpapier oder leere Flaschen und Gläser für mich. Und teilweise wurde das über die Schule angeregt und dazu gab es irgendwie so sozialistische Wettbewerbe, welche Klasse die meisten Stapel Altpapier hat. Das hatte natürlich auch was mit Ressourcenknappheit zu tun. Aber am Ende war das ja also von geradezu prognostischer Weitsicht angesichts so mancher Debatte über Klimawandel und Ökologie heutzutage.
Würdest du denn sagen, es gibt so auch jetzt abgesehen von dieser Sache noch irgendetwas, was dich geprägt hat an den ersten, ich glaube, 11 Jahren oder so in der DDR?
Naja, für mich war das schon, es hat meine Kindheit, glaube ich, leicht gemacht, dass ich so gar nicht mit Existenzängsten oder materiellen Ängsten zu tun hatte. So, und dass man ja auch nicht so große materielle Unterschiede erlebt hat. Klar, es gab Leute, die hatten einen Wartburg und wer ein Trabi wollte, musste irgendwie 18 Jahre darauf warten. Deswegen haben irgendwie meine Eltern, als ich geboren wurde, sich gleich für den nächsten angemeldet. Man musste lange nach Urlaubsplätzen anstehen. So, deswegen, wir haben halt auch oft dann Campingurlaub gemacht. Aber es war nicht so, dass mir ständig irgendwie in der Klasse von anderen vor Augen geführt wurde, was es alles für teure Produkte gibt, die man sich nicht leisten kann. Und da würde ich schon sagen, das ist heute anders. Es gibt heute einen stärkeren Konsumdruck, auch schon bei kleineren Kindern. Was ich ein sehr schönes Modell fand, bei uns gab es Lernpatenschaften, wo also Kinder, die zum Beispiel, denen das Lesen leichter gefallen ist, mit anderen Mitschülerinnen, die nicht so gut lesen konnten, dann halt zusammen geübt haben. Und ich fand, das war für beide Seiten gut, weil natürlich diejenigen, die besser lesen konnten, auch nochmal durchs Erklären vielleicht selber Sachen verinnerlicht haben. Das würde ich sagen, dieses so ein Modell, dass es nicht nur darum geht, selber auf Platz 1 zu stehen, das fand ich einen guten Impuls.
Durch die Gegend mit Katja Kipping in Dresden. Und wenn euch das gefällt, dann sagt's doch gerne weiter auf Facebook, auf Twitter, bei Instagram oder ihr geht zu Apple Podcasts und lasst mir da ein paar Sterne oder eine kleine Bewertung da. Oder ihr kommt in den Club. Den Club 4000 Hertz, das ist sozusagen der Mitgliederbereich von 4000 Hertz. Schaut euch doch mal um auf club.4000hertz.de, 4000 Hertz mit TZ, Club mit K. Da könnt ihr für einen kleinen monatlichen Betrag schon Mitglied werden und die Podcaster hier bei 4000 Hertz unterstützen. Und ihr bekommt dafür auch etwas, nämlich die Podcasts von 4000 Hertz, alle ein bisschen früher als alle anderen und außerdem ohne Werbung. Und jetzt geht's auch weiter mit Katja Kipping. In Dresden.
Wo sind wir denn jetzt hier?
Ja, jetzt sind wir so richtig im Herzen des barocken Dresden. Man hört jetzt hier auf den Baustellenlärm. Rechts von uns die Semperoper, vor uns die Schlosshofkirche. Und wenn man gerade ausschaut, sieht man den Fürstenzug. Das ist auf Porzellankacheln dargestellt. Da kann man sich die ganzen Fürstengeschlechter angucken. Natürlich total männerlastig, ne? Weil ja. Die Frauen und die vielen, die in der Geschichte gearbeitet und gewirkt haben, die kommen da natürlich nicht vor. Ne? Hier wird die geschichtliche Abfolge erstmal reduziert auf einige Männer. Und dann linke Hand von uns ist der Hochaufgang zur Brüchenterrasse.
Und es wird ordentlich gebaut hier. Wie viel war hier von jetzt? Also wenn man hier sich so umguckt, es war ja doch einiges zerstört. Ne?
Ja, 1945 war hier ganz viel zerstört. Also auch die Semperoper zum Beispiel war total kaputt. Das Schloss ist erst während meiner Kindheit, hat man wieder erst angefangen, das aufzubauen. Das ist jetzt nach und nach alles wieder aufgebaut worden. Die Frauenkirche war ja auch während meiner gesamten Kindheit eine Ruine. Und mir haben das meine Eltern so vermittelt, das ist halt, diese Ruine ist ein Mahnmal dafür, was Krieg für eine Vernichtungskraft hat. Ich fand das immer total plausibel als Kind. Ja. Dann ist es später aufgebaut worden, okay, jetzt freuen sich viele Touristen und gucken sich das an. Ich muss sagen, auf mich hat die Ruine den stärkeren Eindruck gemacht damals, weil das war mit einer Botschaft verbunden.
Waren deine Eltern Sozialisten? Haben sie sich mit der DDR identifiziert?
In meiner Familie wurde sehr kontrovers darüber diskutiert. Um das mal in einem Beispiel zu machen, ich habe vor, ich glaube, 12 Jahren zusammen mit Freunden ein politisches Magazin gegründet, Prager Frühling. Und als ich meinen Eltern davon berichtete, haben sie mir dann erzählt, dass sie 1968, das war ja 10 Jahre vor meiner Geburt, beide, allerdings getrennt. Meine Mama war mit ihrer Oma, mein Papa war mit seinen Freunden in der tschechisch-slowakischen Republik waren. Dann quasi während der Prager Frühling losging, dann kamen beide zurück und waren komplett konträrer Ansicht und hätten sich beinahe über die unterschiedliche Einschätzung zerstritten. Zum Glück war dann die Liebe doch größer als die politische Differenz, sonst wäre ich nicht entstanden. Aber insofern war das, wie gesagt, in meiner Familie gab es da schon auch unterschiedliche Sichten.
Und am Küchentisch konnte man über die reden und draußen dann eher nicht.
Also vielleicht trügt mich da meine Erinnerung, aber ich habe nicht erlebt, dass irgendwo meine Eltern mal draußen gesagt haben, das kannst du hier nicht sagen oder so. Also sicherlich gab es Orte, wo man das nicht konnte. Ich habe jetzt nicht als Kind das so bewusst erlebt, dass da an irgendeiner Stelle gesagt, wollen wir mal weitergehen? Ja. Das ist jetzt ganz schön laut und quietschig. Und da muss ich, wenn ich anfangen muss, jetzt gegen so einen Bagger anzureden.
Ja, ja, das ist nicht angenehm, das stimmt.
So, also ich weiß zum Beispiel, sind wir öfters mit anderen Familien in Urlaub gefahren. Und wenn ich mich erinnere, Familienfeiern, Geburtstagsfeiern, da gab es immer auch politische Witze oder Kontroversen. So, also ich erinnere mich an meine Kindheit nicht als eine Zeit, wo bedrückend geschwiegen wird, sondern eher, wo man sich auch mal ganz schön angegangen ist. Und dann wurde halt weiter Rosenthaler Kardaka getrunken, schrecklich süßer Rotwein.
Ach so.
Für alle, die den nicht kennen, ja, den gab es im Osten besonders viel. Und ich bin erst neulich wieder darauf gekommen, weil ich anlässlich von 30 Jahre Wendezeit mit einer DDR-Liedermacherin Barbara Thalheim zusammen eine Veranstaltung durchgeführt habe. Und sie hat so einen Liedsong, wo sie halt frei von Nostalgie, aber eben auch frei von Verdammnis auf die DDR zurückschaut. Und da gibt es so eine Liedstrophe und sagt so, also einen süßen Wein hat es uns nie gefehlt. Und alle Ossis im Raum wussten, okay, sie meint Rosenthaler Kadaka. Okay. Und alle Wessis im Raum dachten, hä, was meint sie mit süßen Wein? Will sie jetzt die DDR irgendwie als ein süßes Land darstellen und so? Und alle wussten, es war eigentlich eine Kritik an dieser Plärre, die heute kein Weinliebhaber jemals irgendwie sich ins Glas schenken würde. Kann ich mal kurz Touristenführerin spielen?
Ja.
Also, damit August der Starke König von Polen werden konnte, musste er zum Katholizismus konvertieren, währenddessen Sachsen eher ein protestantisches Land war. Damit sozusagen dann die Königsfamilie beim Übergang zur katholischen Hofkirche keinen Ärger hatte, gab es hier diesen Übergang zwischen Schloss und Hofkirche.
Also damit die sich nicht sehen lassen mussten.
Ja, ich meine, alle wussten, dass sie übergetreten sind, aber das war übrigens ein harter Kampf, dass es dann überhaupt eine passende Kirche dazu gibt und so. Ja, aber das war halt Wechsel der Religion als Mittel der, neue Gebiete oder neue politische Einflusssphären zu bekommen. Gehört also auch zur sächsischen Geschichte.
Du bist Jahrgang 1978, also du hast noch ungefähr sowas wie 10, 11 Jahre DDR tatsächlich erlebt, aber du bist eigentlich so diese typische Generation, die ja vielleicht so geprägt wurde, eher in dieser Nachwendezeit, wo vieles plötzlich offen war und sich aber vielleicht anders entwickelt hat für die Menschen in den damals neuen Bundesländern, als sie sich das so erhofft haben. Wie hast du diese Zeit erlebt? Vielleicht auch in der Familie?
Ich habe mit 22 mal einen Artikel geschrieben, wo ich so zurückgeschaut habe und gesagt habe, wenn ich jetzt ganz persönlich Bilanz ziehen würde, würde ich sagen, wie es politisch gekommen ist, bedeutet für mich 11 Jahre behütete, glückliche Kindheit und dann 11 Jahre aufregende, glückliche Jugend. Also für mich ist es vielleicht optimal gewesen vom Zeitpunkt, weil ich habe noch bewusst ein anderes System wahrgenommen und habe dann, auch wenn ich jetzt wahrlich, also mit 11, 12 ist man ja noch nicht reif genug, um alle politischen Verästelungen zu verstehen, ja. Aber ich habe schon gemerkt, wie schnell auf einmal eine Veränderung kommt. Für mich ist das immer noch eine Quelle von Optimismus, weil wenn mich jetzt manchmal Verhältnisse total ärgern und aufregen, denke ich immer, man weiß nie, also weil damals die Wende hätte auch niemand so genau vorhersagen können. Man weiß nicht, wie schnell manchmal eine grundlegende politische Veränderung gehen kann. Und dann würde ich sagen, das Alter, wo ich wahrscheinlich Ärger bekommen hätte mit dem System, also ne, die rebellische Jugend, wo man aufmüpfig wird, wo man gewisse Schallplatten gerne hören würde und so weiter, die man DDR nicht so einfach bekommen hat und so. Also als dieses Alter anfing, da war dann schon die Mauer offen. Und ich habe diese ganzen neuen Freiheiten dann auch mitbekommen. Natürlich ging das einher, auch mit einer materiellen Unsicherheit. Mein Papa hat bei Robotron gearbeitet und es war klar, dieses Unternehmen, dieses Kombinat wird schließen.
Das war diese berühmte Computerfirma, ne?
Genau. Und hat sich ja dann sehr schnell selbstständig gemacht. Wie übrigens viele Selbstständige im Osten ein Risiko eingehen mussten, was für viele Selbstständige im Westen, glaube ich, nicht vorstellbar ist, weil man hat im Osten in der Regel kein großes finanzielles Polster. Wozu auch, ja? Also worauf sollst du sparen? Auf einen Trabi vielleicht, ja, aber da hast du ja 18 Jahre Zeit, darauf zu sparen. Dann kam die Wende und du hattest nicht das große finanzielle Polster. Selbst diejenigen, die ein bisschen was geerbt hatten, hatten ja dann durch den Wechselkurs, der ab irgendeiner Summe ja dann 1:2 war, ist das ja auch nochmal abgeschmolzen. Also da war nicht so viel da und die mussten sich dann natürlich auf das Risiko einlassen, Kredite aufnehmen. Und und jetzt gab es natürlich auch Ökonomie in der DDR, aber so war man jetzt auch nicht auf alle Kniffe und Tricks des Kapitalismus so richtig vorbereitet.
Diese ganze Zeit, diese Unsicherheit, also auch so unternehmerisch für deinen Vater, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich habe mich da schon einmal bei einem Spaziergang letztes Jahr mit Manja Präkels, der Schriftstellerin, drüber unterhalten in Brandenburg, was sie so als Erfahrung erzählt hat, war, dass alle gleich verunsichert waren oder ähnlich verunsichert waren. Also dass es gerade für junge Menschen eine ja, sagen wir mal vorsichtig formuliert, interessante Situation war, dass die Lehrer plötzlich genauso doof waren wie man selbst, in Anführungszeichen. Also dass niemand jetzt sagen konnte, ja, mach das mal so und so, dann und niemand so richtig auch Autorität vielleicht für sich beanspruchen konnte. Ist das eine Situation, die du auch so zu deiner Schulzeit erlebt hast? Also ich meine, die Lehrer, die Autoritätspersonen sind und die dann aber natürlich diskreditiert sind, weil sie Teil dieses Systems waren?
Ich glaube, es gab eine totale Krise der Autoritäten. Das habe ich schon auch in der Schule gemerkt. Das war dann bei mir biografisch echt ja auch nochmal ein ganz spezielles Zusammenfallen, weil der Beginn der Pubertät, wo man sowieso aufmüpfiger wird und manchmal auch aus Prinzip widerspricht und die klassische Autoritätshierarchie wird auf einmal umgekrempelt. Es gibt bestimmt, manche Lehrer sind damit offener umgegangen, andere versteckter, so eine Verunsicherung, wie geht man jetzt damit um? Wie sehen die neuen Lehrpläne aus? Das fiel ja alles zusammen. Ich glaube, für die Lehrer war das eine echt schwierige Zeit, für uns als Kinder, weil es natürlich aufregend, wenn du Autoritäten in Frage stellen kannst. Das ist ja Highlife
ja.
Für pubertierende Jugendliche.
Wie hat sich das bei dir denn geäußert?
Ja,
warst du vorlaut früher?
Nee, ja, ich habe schon Mund aufgemacht, ne, mich für die Sachen eingesetzt. Und ich würde ja schon auch, glaube ich, war ich vorlaut. Und dann, wo natürlich alles in Frage gestellt wird, habe ich da bestimmt auch die eine oder andere große Rede gehalten, was sie alles hätten besser machen können und so. Und wir haben es dann irgendwann geweigert, einen Pionierkurs früh morgens zu machen. Das könnte ich jetzt als großen Akt des Widerstandes gegen die DDR verkaufen. Ich glaube, es war eher pubertierendes Rebellieren gegen eine Mathelehrerin, die einfach sehr streng war. Aber das fiel halt dann so zusammen, ne? Also einfach, man wollte sowieso mal jetzt der Mathelehrerin ihn mitgeben und dann konnte man noch einen Pionierkurs verweigern. Jetzt, falls wir jetzt etwas mehr außer Atem kommen, liegt es daran, dass wir gerade ein Stück nach oben gehen. Und zwar sind wir bereits auf dem Gelände vom Zwinger. Jetzt gehen wir aber in einen etwas weniger bekannten Teil des Zwingers, nämlich den Nymphenbrunnen. Und hier war ich in meiner Kindheit sehr gerne. Also zum einen dieser kleine Teich, der hier um den Zwinger rum angelegt ist. Da gab es früher auch Ruderboote oder manchmal war der zugefroren. Wir waren hier als Kinder Schlittschuhlaufen. Und dieser Nymphenbrunnen, ach, da kommt man gerade nicht rein, aber wir können ja mal von oben reinschauen. Naja, so klassischer Barock halt, ne? Frauenfiguren in Tücher gehüllt, die da als Skulpturen stehen. Und ich weiß noch, ich habe dann hier nicht nur, war ich während meiner Kindheit nicht nur gerne, sondern gucken wir da drüben runter.
Ja. Und das ist ja schön.
Also das sind die kleinen Sandsteinputten. Da habe ich dann auch mal mit einer Freundin zusammen Fotos gemacht. Und zwar ging es darum um unterschiedliche Frauenbilder.
Ja.
Also das ist ja so, ne, so das Schönheitsideal, was man auch bei Rubens sieht auf den Bildern des Barocks und so. Und wir hatten dann eher so, dass wir uns komplett in Schwarz verkleidet haben und mit einer Brille, also eher so einen existenzialistischen Stil dagegen gehalten haben. Da hatte ich an einem Tag, wo ich dann irgendwie eine Prüfung in der Uni hinter mich gebracht habe, da mit einer Freundin Fotos gemacht und danach haben wir hier gepicknickt. Und das war echt ein schöner Tag. Und das Bekannteste am Zwinger ist eigentlich das Kronentor. Darüber gehen wir jetzt noch raus. Jetzt ist es abends immer abgeschlossen, da kommt man gar nicht mehr in den Innenhof. Aber ich habe dort nochmal, als es noch nicht so früh zugemacht wurde, habe ich dort mein Silvester unterm Kronentor zugebracht. Hatte irgendwie Freunde vom Jugendverein Roter Baum, haben wir gesagt, ach ja, lasst uns doch dort treffen. Haben Kassettenrekorder mitgenommen. Ich habe irgendwie gefühlt 100 Eierkuchen gemacht. Dann haben wir Eierkuchen gegessen und dort ein bisschen Musik gehört und getanzt und sind dann weiter zur nächsten Party gezogen.
Eierkuchen, das ist, glaube ich, sowas sehr Sächsisches, ne? Oder so zumindest. Warte mal, wie hießen die Dinger nochmal?
Blinsen. Kann man,
bitte?
Also wenn das so richtig sächsisch aussprechen müsst, musst du Blinsen sagen. Dann sind die aber dann diesen, und die Eierkuchen sind halt dann immer so mit Buttermilch gemacht.
Aha.
Oder mit saurer Milch.
Und das sind die von der Oma auch, die du da gelernt hast?
Genau, ja. Wobei man denkt, das ist was Sächsisches, aber ich glaube, es ist ein total internationales Gericht. Mir ist das in folgendem Zusammenhang aufgefallen. Die Organisation, mit der ich das Freiwillige Soziale Jahr gemacht habe, die hat ja Freiwillige in ganz verschiedene Länder Europas verschickt. Nach Irland, Frankreich, nach Tschechien.
Ungarn. Und wir hatten so einen Abend, wo, nachdem wir alle zurückgekommen sind, wo wir uns ausgetauscht haben.
Ja, hier ist ein Brunnen.
Ja. Also wir hatten einen Abend, alle sind zurückgekommen aus den Ländern, wo uns im Einsatz waren, und jeder wollte dann was Landestypisches zubereiten, damit wir ein gemeinsames Buffet haben. Und dann stellte sich raus, also die, die in Frankreich waren, wollten Crepe machen. Die in Prag waren, die wollten Palatschinken machen, was eigentlich so eine Art Eierkuchen ist. In Ungarn gibt es auch sowas Ähnliches. Also es war so, wir hätten am Ende nur so Teigspeise, die in der Pfanne zubereitet wird, gehabt. So, mit unterschiedlichen Namen. Da muss man dann nochmal kurz nachsteuern. Also insofern, es gibt es nicht nur in Sachsen und in Russland. Wir wollten natürlich Blini machen.
Ja. Ah, das sind auch so gefüllte, glaube ich, ne?
Ja, Blini sind eigentlich genau dieselbe Substanz. Du machst halt in der Pfanne diesen Dings. Nur, dass die häufig dann mehrere übereinander schichten und dann immer so Smetana drauf machen oder ganz viel...
Was ist das?
Sahne. Aber das ist nicht unsere Schlagsahne, sondern es ist so eine Mischung aus, vielleicht würde man sagen, so Creme Fraiche ähnlich eher. Und dann haben die aber auch diese gesüßte Kondensmilch oft da drauf gemacht. Das ist total kariesfördernd und ungesund, aber super lecker.
Ist das was du immer noch kochst eigentlich, so Sachen?
Eierkuchen mache ich total gerne mit meiner Tochter zusammen, ja.
Sonst kochst du gerne?
Ja, in der Tat halt selten, ne? Aber für uns das... Die Woche über ist ja meine Tochter in der Schule und ich halt dann meistens in der Kantine. Und am Wochenende, wenn wir zusammen frei haben, mach ich total gerne was. Und dann halt gerne mit Kartoffeln und Gemüse. Und jetzt haben wir gerade in der Corona-Zeit ein neues Kochbuch für uns entdeckt. Simple heißt das, wo halt so ganz einfache Gemüsesorten, wie zum Beispiel Spitzkohl,
ja,
super aufgewertet werden, indem du die mit geriebener Zitronenschale und Estragon vermischst. Also es sind so Sachen, die man eigentlich immer im Haus haben kann. Ja? Zitrone und ein bisschen getrockneten Estragon und Knoblauchzehe. Kostet gar nicht so viel, aber ist ein total interessantes Geschmackserlebnis.
Okay. Und sowas machst du dann, wenn du dazu kommst, am Wochenende so mit der Familie? Weil ich meine, ich kann mir vorstellen, dein Job, der ist wahrscheinlich ziemlich zeitintensiv. Und du kommst da möglicherweise gar nicht so viel zum Familie machen, oder?
Naja, ich könnte natürlich jeden Abend 3 Termine haben, so, wenn man die Terminanfragen anschaut. Für mich war immer klar, zu einem erfüllten Leben gehört neben der Politik Zeit für Familie, aber auch Zeit, um zu lesen, und Zeit für Muße. Und deswegen habe ich mir, als meine Tochter geboren wurde, geschworen, dass ich eine Kunst beherrschen muss, nämlich die Kunst, Nein zu sagen. Und das ist natürlich auch die, sozusagen... Ich hatte immer schon das Problem, dass ich eigentlich immer der Tag für mich zu wenig Stunden hat, weswegen ich mir natürlich angewöhnt habe, sehr effizient Termine zu planen, sehr effizient zu arbeiten. Das hilft schon mal, ja. Dann, klar, muss ich auch zu Sachen Nein sagen. Da lästern dann vielleicht manche Leute drüber. Aber ich dachte, ich möchte nicht emotional abhängig werden von der Politik.
Da lästern Leute drüber, meinst du, in der Partei?
Na, ich habe, als ich Vorsitzender wurde, gesagt, ich finde, bei uns in der Bundesgeschäftsstelle müssen sich nicht die Leute entschuldigen, die nach 16 Uhr sagen, es wird schwierig, einen Termin wahrzunehmen, weil ich muss irgendwann mein Kind aus der Kita abholen, sondern wenn wir Termine nach 16 Uhr ansetzen müssen, die sich entschuldigen und erklären, die so einen Termin ansetzen. Es kann, weil wir auch viel ehrenamtlich machen, immer mal wieder einen Grund geben für Termine, die man spät abends macht. Aber das ist halt begründungspflichtig. Ich wollte die Begründungspflicht umdrehen. Nicht nur mit Blick auf mein Privatleben, sondern auch mit auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weil ich will nicht, dass bei uns nur Leute arbeiten, die die Kindererziehung komplett auf den Partner, oder in der Regel sind es ja dann Männer, die es auf die Frauen abwälzen. Da würde ich sagen, das war eher was am Ende viel Zuspruch bekommen hat. Aber bestimmt gab es auch Leute, die darüber gelästert haben. Aber das war mir egal, weil mir ging es auch ein bisschen um eine Kulturrevolution.
Ach, okay.
Für Politik in Spitzenämtern gibt es eigentlich immer so einen Topos der affektiven Überarbeitetheit. Also, dass es eher zum guten Ton gehört, zu sagen, oh, also ich komme ja nicht dazu, mehr ein Buch zu lesen. Also ich komme nicht dazu, ins Theater zu gehen. Und ja, also für die Kinder, nee, tut mir, da habe ich auch keine Zeit. Und Urlaub, nee, da maximal eine Woche können wir uns leisten, ja. Und dahinter steckt natürlich zum einen auch ein bisschen, man will gerne so wichtig sein, dass die Welt sich ohne einen selber nicht weiter dreht. Dahinter steckt vielleicht auch, dass man mit der Zeit verlernt hat, einfach jenseits von politischen Runden noch Freude zu haben. Und ich würde
Freude oder Freunde?
Beides, Freude und Freunde zu haben. Und das ist was, wo ich mir sicher war, das wirst du verhindern, das darf dir nie passieren. Und das ist mir auch nie passiert, zum Glück. Und ich würde sagen, nicht diejenigen müssen sich entschuldigen, die sagen, also 90 Stunden die Woche mache ich nicht, sondern es, man muss es eher umdrehen und sagen, also wer wirklich 7 Tage die Woche Politik macht oder eine 90-Stunden-Woche hinlegt, der muss sich doch aus dem Bereich der Familienarbeit total drücken. Das kann doch kein fleißiger Mensch sein. Das muss doch einer sein, der in anderen wichtigen Tätigkeitsbereichen wie der Familienarbeit total faul ist und die komplett auf andere Personen ablehnt. Ja, das hier sieht man übrigens in Dresden nur total viel verdichtet und viele Wohnungen gebaut. Die sind zum Beispiel während meiner Kindheit, gab es hier hinten so eine kleine Zero-Annahmestelle, wo ich dann oft so mit dem Leiterwagen lang bin, um dann die Papierstapel hinzubringen.
Ja.
Und diese ganzen Häuser, die gab es da alle nicht. Das ist komplett umgebaut.
Wie sah es da hier aus? Waren da Altbauten oder war hier Brach?
Teilweise waren das Brachen. Oder es gab halt alte Häuser, die so eine, also eine Freundin von mir wohnt hier in so einem alten Haus, wo man merkte so, naja, lang kann man da nicht mehr wohnen. Und da ist dann die Mutter irgendwie jede Woche einmal zum Wohnungsamt und hat dann durchgesetzt, dass sie eine Wohnung bekommt. Und glücklicherweise sind die dann genau bei in dem Hochhaus, wo ich gewohnt habe, nebenan eingezogen. Dann konnten wir uns dann quasi so, wir hatten unsere Kinderzimmer Wand an Wand und konnten uns durch Klopfen an die Wand verständigen, ob man noch mal rüberkommt.
Ja, auch lustig, ne? Heute wünschen sich die Leute immer alle, dass sie in eine schöne Altbauwohnung kommen. Irgendwie damals ist das anscheinend anders gewesen. Ne?
Ja, das glaube ich, dass damals die Altbauwohnungen nicht so beliebt waren, lag, glaube ich, eher an dem schlechten Zustand.
Ja, klar.
Gut, und heute ist es natürlich wiederum so, dass wenn Leute noch eine ältere Wohnung haben und einen älteren Mietvertrag, man sie natürlich daran festhalten, weil ja die Mieten wirklich explodiert sind. Also auch hier sieht man das, oder wir sind ja in der Dresdner Neustadt gestartet.
Sind wir jetzt nicht mehr in der Neustadt?
Nee, wir sind ja, die Neustadt ist auf der anderen Elbseite. Wir sind jetzt mit der auf der Augustusbrücke rüber. Das ist jetzt die Altstadt.
Okay, wir waren gerade bei der Frauenarbeit in einer Partei. Wie war denn das bei dir als junger Frau? Wie war dein Weg in die Politik? Hast du da Vorbilder gehabt oder hättest du welche gebraucht?
Vorbilder ist ja für mich so ein Begriff aus dem 20. Jahrhundert.
Das ist ja noch nicht so lange her.
Ja, aber das ist für mich schon stark geprägt von der Idee, dass es eine Person gibt, monolithisch, und dann will man genauso wie die werden. So, natürlich wollte ich so mutig wie Winnetou sein, ja, und so schön.
So wie Indianer.
Ja, und so schön wie seine Schwester Nchochi und so, aber spätestens, als mir aufgefallen ist, dass in den Indianerfilmen die Frauen, die Squaws, immer besonders früh sterben und dann so dramatische Filmmusik lief, schwante mir, dass es irgendwie doch nicht ganz so einfach ist mit dem Heroismus. Dann gibt es natürlich Frauen, die mich begeistert haben. Also die Werke von Christa Wolf, die haben mich umgehauen und haben mich über die Abi-Zeit begleitet. Ja. Und später habe ich mich dann auch nicht nur mit dem Leben, sondern vor allen Dingen auch mit dem Werk von Rosa Luxemburg beschäftigt. Das ist natürlich inspirierend und ich habe da Anleihen genommen. Aber ich würde niemals sagen, oh, das ist mein Vorbild, so möchte ich werden. Sondern es gab immer eher Frauen, die mich inspiriert haben.
Also ernste Sachen hast du in deiner Abi-Zeit gelesen, Christa Wolf? Das ist jetzt keine Unterhaltungsliteratur.
Ich fand das unglaublich unterhaltend und spannend. Wir haben mit Freundinnen haben wir dazu Radiosendungen gemacht und so und haben teilweise gegenseitig daraus vorgelesen.
Echt?
Ja, also wir hatten echt so, das war echt einen tollen Freundeskreis. Wir haben uns zusammen mit Literatur beschäftigt. Dann war ich beim Roten Baum, da haben wir uns verständigt, wo es zur nächsten Demo geht, aber auch wo am Wochenende die nächste Party ist.
Wie kommt denn das bei dir, dass du so politisiert worden bis zu früh? Da muss man ja auch irgendwie, weiß ich, die richtigen Leute treffen, in die richtigen Situationen geraten. Man braucht irgendwie einen Anstoß.
Das war nicht eine bewusste Entscheidung, sondern das war für mich ein total organischer, selbstverständlicher Prozess. Ne? Ich habe halt den Mund aufgemacht in der Schule, wenn mich was gestört hat, da wurde ich Gruppenratsvorsitzende. Ich habe gedacht, oh Mensch, die Dresdner Elbwiesen müssen erhalten bleiben. Dann gab es eine Einladung von zu einer Umweltinitiative. Ich habe gesagt, oh Mensch, da gehst du mal hin. Und so kam eins zum anderen. Und wahrscheinlich ist es halt so, Politik jetzt für mich nicht einfach ein Beruf, sondern irgendwie eine Berufung. Also ich würde es auch machen, wenn ich dafür kein Geld bekomme.
Echt?
Genau. Und jetzt ist hier gerade, sind wir nämlich angekommen am Umweltzentrum.
Ja.
Und da sehe ich jemanden, den ich kenne, nämlich mal kurz Hallo sagen. Hier im Umweltzentrum sitzt nämlich auch die Grüne Liga. Und da gab es eine Einladung zu einer Umweltgruppe mit dem putzigen Namen Platsch, wo ich dann hin bin und wir sehr aktiv waren. Da war ich so 16.
Okay.
Stefan, sag dir mal auf die Entfernung Hallo, grüß dich.
Hallo, Katja, was machst du hier?
Von einer Bank winkt ein älterer Mann mit schütteren weißen Haaren zu uns rüber. Katja und er kennen sich von gemeinsamen politischen Initiativen in der Stadt. Bei ihm sitzen noch zwei jüngere Männer.
Die beiden sind Ärzte aus Syrien.
Stefan hat nämlich die ABC-Tische in Dresden mitgegründet, wo es zu Begegnungen kommt.
Was sind denn die ABC-Tische?
Die heißen jetzt nicht mehr ABC-Tische, das haben wir abgeschafft. Das heißt jetzt Alltag, neue Heimat. Man wendet sich nicht mehr nur an Flüchtlinge, sondern an alle, die neu in der Stadt sind, egal wo sie herkommen. Können auch aus Bayern kommen oder so, das ist egal.
Eine Initiative, die Zugezogene und Einheimische miteinander ins Gespräch bringen will. Wir bleiben noch für ein paar Sätze stehen, dann will Katja weiter. Da kommt plötzlich ein Mann auf uns zu, der hat uns schon seit einer ganzen Weile aus ein paar Metern Entfernung beobachtet. Er hat ein Anliegen.
Ich setze mich dafür ein, dass die verkehrsberuhigte Zone wirklich eine verkehrsberuhigte Zone wird.
Es geht um Straßenlärm, um genervte Anwohner, um unbeantwortete Briefe an Behörden. Und Katja soll helfen.
Ich selber bin ja schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr am Stadtrat. Aber wir können gerne mal sie verkuppeln mit jemandem, der in unserer Stadtratsfraktion im, wie ist das, Bauausschuss müsste das sein, Verkehrsausschuss sitzt. Ich gebe Ihnen mal eine Visitenkarte und kreuze Ihnen mal an, an welche E-Mails Sie schreiben. Also wie gesagt, Sie brauchen einen Stadtrat dafür. Ja. Und was Ihre Durchsetzungskraft natürlich erhöht ist, wenn Sie mehrere Anwohnerinnen zusammen haben.
Ja.
Und dann könnte man die schreiben und dann würden wir das wirklich mal nicht umhorchen bei unserer Stadtratsfraktion, wer sich des Themas annehmen würde. Weil Verkehrsberuhigung
der fährt zum Beispiel auch noch wesentlich zu schnell.
Und für sein Gefühl bestimmt zu langsam, ne? Aber klar, das ist ganz oft, das ist nicht Schrittgeschwindigkeit.
Ich hoffe, dass es wieder ein heißer Sommer wird.
Dann die Fenster offen.
Dann sind nämlich die Fenster offen und dann fährt der Wirt, der hier dann seinen Biergarten hat, gegen 12:30 nach Hause, weil er dann abgerechnet und alles schön gemacht hat. Und der fährt dann mit seinem SUV einmal hier gerade durch.
Also schreiben Sie mir mal, dann gucken wir, wie wir Sie an die Zuständigen bringen hier am Stadtrat. Alles Gute.
Danke.
So, das ist dann tatsächlich Politik auf der kommunalen Ebene, ne? Genau. Sowas hast du früher auch gemacht, oder?
Genau, und dafür, was mir auch ein echtes Anliegen war, war die ganze Frage Lärmschutz. Weil ich habe schon gemerkt, das ist auch eine Art von Umweltbelastung. Ich fand, dass man, also was so Abgasbelastung ist, das müsste man halt mit speziellen Messgeräten messen. Und das merken die Menschen nicht immer sofort.
Ja.
Also die Folgewirkungen können zwar sehr hart sein für die Lunge und für das Kreislaufsystem, aber beim Lärm, das ist halt, nimmt man halt wahr.
Mhm.
Und dadurch, ich finde es immer gut, wenn du mit großen politischen Fragen am Alltagsverstand anknüpfen kannst. Und Lärm war halt immer sowas, das war für die Leute da, das hat sie beschäftigt, darüber haben sie sich vielleicht mal mit den Nachbarn unterhalten und dann daran anknüpfen konnten wir immer über generell, wie soll Verkehrspolitik aussehen, diskutieren. Na, deswegen habe ich irgendwann mal eine Liste gemacht, was sind die 25 lautesten Straßen in Dresden.
Na, die hier gehört jetzt sicherlich nicht dazu.
Nee, die gehört nicht dazu. Aber es ist ja gut, wenn Leute sich dafür einsetzen, dass das war, also für Verkehrsberuhigung einsetzen. Oft fängt es natürlich ein bisschen so an, dass es erstmal nur um die eigene Betroffenheit geht. Das ist ja auch okay. Und manchmal ist es dann aber gelungen, unterschiedliche Initiativen zusammenzubringen, dass sie die größeren Fragen gestellt haben. Also nicht nur, ich will keine Autos vor meiner eigenen Haustür, sondern brauchen wir nicht generell eine Verkehrswende.
Bist du denn eigentlich jetzt so wie gerade häufig hier angesprochen und glaubst du, das liegt dann daran, dass du jetzt einfach bundespolitisch und aus dem Fernsehen sozusagen gesichtsbekannt bist, wie man das ja auch nennt, oder erinnern sich dann wirklich noch Leute an deine Zeit als Kommunalpolitikerin?
Ich glaube, wenn mich heute Leute ansprechen, dann ist es eher das zu tun, dass die mich jetzt, also entweder kennen sie mich schon sehr lange und persönlich, oder aber die haben mich dann halt in einer Talkshow gesehen.
Ja.
Und manchmal ist es sehr nett, man bekommt nur Zuspruch, manchmal wird man nur blöd angemacht, manchmal haben die Leute ein konkretes Anliegen. Das mache ich auch gerne. Es gibt halt einen Unterschied, wenn ich privat mit meiner Familie unterwegs bin, bin ich da noch sehr entschieden und sage, du kannst dich gerne bei mir melden, aber jetzt bin ich hier mit meiner Tochter und die hat Vorrang. Und die hat sich inzwischen auch angewöhnt, sich gut zur Wehr zu setzen.
Ja.
Also, ja. wenn die mit mir zusammen sein will und dann kommen Leute und haben irgendwie ein Anliegen, dann zieht sie mich auch schnell weg und so, weil sie will jetzt, hat jetzt die Zeit mit ihrer Mama.
Ja, klar.
Und das finde ich auch richtig, weil ein Kind soll ja nicht irgendwie groß werden unter dem Gefühl, dass es immer auf Platz zwei steht.
Ja.
Sie weiß selber auch, wenn es nicht, also wenn ich ihr sage, du, ich habe jetzt einen Termin, ich muss jetzt hier telefonieren, du musst jetzt leise sein. Also es gibt auch Situationen, wo sie lernen muss, dass das Vorrang hat, aber ist klar, wenn wir jetzt zusammen einkaufen gehen, hat sie Vorrang.
Hm.
Und die meisten Leute reagieren sehr respektvoll darauf, muss ich sagen.
Muss man aber auch erstmal lernen, das so auszubalancieren. Ne? Also als Politikerin einerseits jetzt nicht so diejenige zu sein, wo es dann heißt, irgendwie, die kannst du ja auf der Straße nicht mehr ansprechen. Mhm. Und also dass diese Privatsphärensituation sehen Leute ja vermutlich einfach nicht sofort. Ne?
Ja gut, musst du halt den Leuten erklären und sagen. Und dann muss man, ich bin gern für sie da, aber jetzt ist, meine Familie hat Vorrang, so. Und wer das dann bescheuert findet, gut, dem kann ich dann auch nicht helfen. Also das ist sowieso, das muss man sich als Frau vielleicht eh abgewöhnen zu denken, dass man es allen recht machen kann. Weil du kannst ja als Frau eigentlich dich nur von einer schlechten Gewissensfalle in die nächste schlechte Gewissensfalle bewegen. Wenn du als Frau ernsthaft den Anspruch an dich hast, dass du alle gleichermaßen in ihren Erwartungen bedienen willst, dann musst du objektiv dran scheitern. Das geht nicht. Und das ist mir aufgefallen, ich habe ein Interview mit einer politischen Meinung ich nicht teile, Ursula von der Leyen, und die hat halt ernsthaft, gab so ein klassisches Interview, wie man es nur mit weiblichen Politikerinnen führt, wo gefragt wurde, ja, also wie machen Sie das denn jetzt als Ministerin mit Ihren vielen Kindern? Und sagt sie, ja, ich gebe mir schon Mühe, auch für die da zu sein. Aha, wenn Sie für Ihre Kinder da sind, dann müssen Sie ja als Ministerin faul sein. Nee, ich bin hier die meiste Zeit da und arbeite dann noch bis spät nachts. Ach so, also sind Sie doch abends für die Kinder nicht da?
Oh Gott, ja.
Und es war so klar, Rabenmutter oder faul, so. Du kannst dich immer nur zwischen zwei schlechten Alternativen entscheiden. Und da muss ich sagen, darf man als Frau gar nicht erst in die Defensive gehen, sondern muss in die Offensive gehen und sagen, Leute, wir müssen hier grundlegend was verändern. Und zwar die Art und Weise, wie die Tätigkeiten zwischen den Geschlechtern verteilt sind. Und ich sage dann immer, und das habe ich auch schon im Wahlkampf auf den Marktplätzen in Bayern gesagt, die Sorgearbeit, die Familienarbeit ist so schön, die gibt einem so viel zurück an positiven Gefühlen, das dürfen wir den Männern nicht weiter vorenthalten. Auch die Männer sollten das Recht haben, jede zweite Windel zu wechseln und jeden zweiten Elternabend mindestens wahrzunehmen. Im Gegenzug würden wir Frauen sie dann bei den schwer bezahlten und total verantwortungsvollen und damit so anstrengenden Jobs entlasten. Jetzt sind wir hier angekommen bei Hochhäusern, die sind jetzt schon komplett saniert und umgebaut, aber hier in einem davon bin ich groß geworden und muss sich halt vorstellen, dass die Fläche zwischen den Hochhäusern war halt Spielplatz und grüne Wiese, wo ich als Kind viel war, genau, und das Schöne war halt wirklich so, hat es nicht weit bis zum Zwinger und trotzdem hier drumherum haben viele Freundinnen von mir gewohnt.
Weißt du noch, wo das genau war? Kannst hier, du noch auf das, dieses
Etage.
Haus?
In der vierten Etage bin ich groß geworden.
Wie sah es bei dir im Zimmer aus? Hattest du ein eigenes?
Ich hatte ganz lange Zeit zusammen mit meinem Bruder eins. Das waren ja diese Wohnhäuser in der DDR-Zeit, waren ja auch sehr auf Effizienz hingeschnitten. Ne? Also wir hatten, unser Zimmer war auch ein Durchgangszimmer zum Schlafzimmer der Eltern. Aber mein Gott, ich bin da mit Freundinnen, wenn wir tanzen üben wollten, sind wir halt auf den Wäscheboden gegangen und haben dort geübt. Oder wir waren halt draußen oder so. Oder also weiß jetzt meine Kindheit nicht als beengt in Erinnerung, aber es war klar, mein Bruder und ich, wir hatten zusammen so ein Zimmer, was kann ich, so Quadratmeterzahl, 10 war das. Und später, als ich dann Teenager war, da haben dann meine Eltern ihr Arbeitszimmer geräumt und da hatte ich dann das Arbeitszimmer meiner Eltern.
Bist du früh von zu Hause ausgezogen?
Nee, ehrlich gesagt recht spät. Also ich bin dadurch, dass ich ja nach dem Abi nach Russland bin und als ich zurückkam, habe ich gedacht, ich mache jetzt nur mein Grundstudium hier. Und dann hatte ich aber so viel mit politischem Engagement zu tun, dann begann ja meine Arbeit bei der Partei, dass ich gar keinen Nerv hatte, mir Gedanken zu machen, ob ich jetzt irgendwie in eine WG ziehen will, sondern ich war sowieso ständig unterwegs und auf Achse und bin eigentlich nur zum Schlafen nach Hause gekommen.
Also das heißt, du hast quasi deine politische Karriere noch aus deinem Jugendzimmer heraus begonnen.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin zuerst in den Landtag eingezogen, bevor ich in eine eigene Wohnung eingezogen bin.
Okay.
Ach ja, weil ich ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern gehabt und war sowieso viel unterwegs und brauchte jetzt nicht so viel Raum zu Hause. Aber irgendwann, als es dann die Möglichkeit gab, zusammen mit Freunden eine WG zu gründen, da bin ich dann ausgezogen.
Sag mal, dieser Weg in die Politik, Landtag und so weiter, wie hast du es dir vorgestellt, dass es werden würde? Und wie guckst du darauf jetzt zurück? Also ist es wirklich so geworden oder wie siehst du es jetzt?
Vieles ist ganz schnell gegangen bei mir oder das ist halt aus dem Engagement heraus sind Dinge entstanden. Es war nicht so, dass ich einen Masterplan hatte und dem dann verfolgt habe, sondern es war immer live in progress, so wie ja, mittendrin im Leben und dabei ist es im Sinn halt in Entscheidungen gefällt worden und ich glaube, ich hatte immer ganz gut, konnte mich immer gut auf meine Intuition verlassen bei wichtigen Entscheidungen, was jetzt das Richtige ist, so. Was ich mir am Anfang aber anders vorgestellt habe, ist, ich habe gedacht, also du machst jetzt vielleicht maximal 8 bis 10 Jahre Politik und dann wirst du eher Professorin. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich mal auf die Bundesebene wechsle. Das kam dann eher auch durch Zufälle. Also, dass ich überhaupt im Bundesvorstand gewechselt bin, lag daran, dass die Partei in einer Krisensituation war und man nach einer Stellvertreterin suchte und die sollte halt durchsetzungsstark sein und zugleich nichts mit den alten Konflikten zu tun haben und es sollte möglichst eine Frau sein und es wäre auch gut, wenn sie aus Sachsen kommt und hat man halt mich gefragt. Und dann war ich auf einmal Stellvertreterin, als die Frage im Raum stand, ob sich die PDS mit der WSG zusammenschließt. Und da hatte ich dann schon, dadurch, dass ich viel im Austausch auch mit Bewegungen war, habe ich schon gemerkt, dass das jetzt womöglich eine historische Chance ist und habe mich sehr dafür eingesetzt. Und daraus folgte dann, dass wir jetzt unbedingt uns aufstellen müssen für eine neue Bundestagsfraktion. Und das waren alles so Dinge, die ich gar nie geplant hatte, die sind halt passiert. Und ich habe dann jeweils gedacht, nee, das ist das Richtige und das will ich auch. Und jetzt bin ich aber so weit, dass ich sagen würde, also ich weiß nicht, ob ich immer Berufspolitik mache, aber ich weiß, dass ich unglaublich viel Kompetenzen mir in diesem Bereich angeeignet habe und dass es sehr gut begründet sein muss zu sagen, also all das, was ich da jetzt an Wissen und an Fähigkeiten habe, das schmeiße ich weg, weil ich nochmal was ganz anderes machen will, weil ich zum Beispiel Tanzlehrerin werden will oder so, sondern wird vielleicht, ja, vielleicht ist es so, dass irgendwie in der Politik tätig sein einfach ein wichtiger Teil meines Lebens ist.
Gab es mal Momente in dieser Zeit, wo das alles so schnell ging, wie du das jetzt beschreibst und von so vielen Zufällen irgendwie abhing? Gab es Momente, wo du da mal irgendwie morgens vor dem Badezimmerspiegel gestanden hast und irgendwie gedacht hast, oh Gott, was mache ich hier gerade? Und Angst gehabt hast auch davor?
Nee, also Angst hatte ich nicht. Das war es irgendwie nicht. Da habe ich so eine gewisse Unerschrockenheit in mir oder ich dachte eher so, oh, das ist ja aufregend. Ich glaube, wenn ich heute so meinem paar 20-jährigen Ich begegnen würde, würde ich manchmal sagen, ja, ja. Also vielleicht bin ich da auch mit einer gewissen jugendlichen Arroganz an manche Dinge herangegangen. Ja, wenn ich heute meinem paar 20-jährigen Ich begegnen würde, würde ich vielleicht manchmal darüber schmunzeln, mit was vielleicht auch einer Leichtigkeit ich da an Dinge herangehe und auch einer Ignoranz gegenüber möglichen Widerständen, die dann natürlich kamen.
Was zum Beispiel, also was hat denn das paar 20-jährige Katja, ich gemacht?
Ja, das waren gar nicht eher so Taten. Ich glaube eher im Sprechen mit anderen Leuten, ja. Wo ich heute nochmal, glaube ich, mit mehr Respekt auf Leistung von Älteren schaue. Wo ich damals bestimmt, haben mich die Menschen auch als arrogant erlebt. Ich weiß nur einen Punkt, wo ich heute sage, ja, natürlich, ist doch logisch, dass das kommt. Das hat mich damals total überrascht. Als ich dann zum ersten Mal irgendwie als Stellvertreterin kandidiert habe, haben auf einmal Leute, die davor total nett zu mir waren, auf einmal unglaublich aggressiv auf mich reagiert. Das lag vielleicht auch daran, weil sie das Gefühl hatten, Mensch, die Kleine ist noch gar nicht so lange dabei und geht jetzt hier schon nach ganz oben und haben sich da eher so überrannt gefühlt von mir. Und ich habe dann immer gedacht, aber warum mögen die mich denn auf einmal nicht? Bis vor kurzem haben wir uns noch gut verstanden und jetzt ziehen die über einen her. So, dann musste ich halt irgendwann echt viel lernen, dass man in der Politik auch manches nicht persönlich nehmen darf, sondern dann einfach auch zur Projektionsfläche wird von Problemen, die Menschen haben oder dass einem Sachen zugeordnet werden, mit denen man gar nichts zu tun hatte.
Aber andersrum kann man... Innerhalb der Politik kann man etwas persönlich nehmen? Also kann man Freundinnen und Freunde in der Politik haben oder eher außerhalb?
Also es gibt Menschen, mit denen ich sehr freundschaftliche auch Beziehungen habe und zugleich politisch aktiv bin. Aber ich habe selber immer sehr darauf geachtet, dass ich auch gute Freundschaften und Freundeskreise außerhalb der Politik habe.
Weil natürlich kommt es auch vor, dass so wie Liebschaften auseinandergehen, halt auch mal Freundschaften von politischen Konflikten überschattet werden. Das ist ja auch ansonsten in Freundschaften so, dass man sich manchmal über irgendwas zerstreitet. Und mir war immer wichtig, dass ich halt noch einen Freundeskreis habe, wo sich die Leute zwar wissen, was ich mache und sich auch dafür interessieren, aber wo wir zuallererst nochmal einen ganz anderen eigene Themenschwerpunkte haben. Also wenn ich mich mit Mädelsabend treffe, da geht es halt zuallererst um so wichtige Fragen wie Literatur, Mode, Männer und Gesellschaft im Allgemeinen und weniger um die ganz konkrete Politik.
Also so ein Mädelsabend hast du immer noch, mit dem du dich triffst, vermutlich dann auch eher hier als in Berlin, oder?
Ja, das sind viele aus Dresden dabei, aber man muss sagen, die meisten leben inzwischen in Berlin. Das Leben hat sie nach Berlin getrieben. Wir sind inzwischen auch international, also Freunde hat das teilweise in die USA verschlagen gehabt, andere in die Schweiz. Also wir sind auch schon zum 40. Geburtstag alle nach Zürich gefahren, um dort zu feiern. Jetzt treffen wir uns natürlich auch wegen Corona vor allen Dingen als Videokonferenz. Also wir hatten schon unsere erste Geburtstagsfeier als Videokonferenz. Und was ich halt auch sehr schön finde, inzwischen ist ja mehr Zeit nach meinem Jahr in Russland vergangen als davor.
Ja.
Und trotzdem die Freiwilligen, die damals im selben Jahr mit mir dort waren, wir treffen uns halt so alle 2 Jahre mal auf ein Revival-Treffen. Wir verbringen Wochenende miteinander und wir sind politisch alle komplett, also ich glaube, es ist von FDP bis Linke alles dabei. Aber wenn wir dann zusammen spazieren gehen oder tanzen gehen, hat man halt immer noch Spaß miteinander.
So, jetzt laufen wir hier die ganze Zeit durch diese schöne Stadt. Wir hatten es eben schon von Protest. Und mit Protest ist ja Dresden auch jetzt doch in den letzten Jahren bekannt geworden. Woran, also ich meine, ich mag das als Wessi überhaupt nicht so sagen und fern davon, dass das irgendwie ein Ostphänomen wäre, das ist ja klar. Aber es ist kein Ostphänomen, aber auf eine Art ist es ja auch ein sächsisches Phänomen. Nicht nur, aber auch. Woran liegt das, glaubst du?
Es gibt ganz viele Gründe, die ineinander greifen. Zum einen, Armut ist keine Entschuldigung dafür, zum Rassisten zu werden. Aber natürlich ist, wenn du in deinem Umfeld mehr Menschen erlebt hast, die schon mal einen Absturz in Hartz IV durchhaben, gibt es eine größere Bereitschaft zu Abstiegsängsten. Und Abstiegsängste sind eher ein Nährboden für chauvinistische Propaganda. Zweiter Grund ist, man muss einfach sagen, dass die sächsischen Verwaltungen, die sächsischen Behörden seit Jahrzehnten lang also rassistische und faschistische Organisierung komplett verharmlost haben. Also immer wenn wir auf Probleme hingewiesen haben, wurde das runtergespielt und teilweise gibt es halt auch, glaube ich, manchmal sogar eine direkte Unterstützung durch die Sicherheitsbehörden für diese Strukturen. Das Dritte, wir erleben im Osten schon eine Art Retraumatisierung. In der Wendezeit haben die Leute erlebt, dass vieles, was für sie als feststehend galt, auf einmal in Frage gestellt wurde. Dass auf einmal ihnen ein neuer Chef vor die Nase gesetzt wurde, der ihre bisherigen Leistungen überhaupt nicht geschätzt hat. Also die hatten sich sozusagen auf einmal fremd im eigenen Land gefühlt, fremd im eigenen Betrieb. Und jetzt, 30 Jahre später, wo es vielen etwas besser geht, setzt so eine Art Retraumatisierung ein. Und da projizieren sie teilweise schlimme Erfahrungen, die sie in der Nachwendezeit hatten, dann auf die Geflüchteten, die neu hier angekommen
sind. Ach so.
Das ist keine Entschuldigung, aber ich würde sagen, wenn man, um zu verstehen, wie was funktioniert und warum es hier vielleicht eine größere Affinität für rassistische, faschistische Propaganda gibt. So, das sind, würde ich sagen, 3 Punkte.
Also das heißt irgendwie sowas, was man als Kontrollverlust vielleicht auch zusammenfassen könnte, oder? Also das Letzte jetzt zumindest mit dieser Retraumatisierung.
Ja, das ist schon eine Art Kontrollverlust, aber auch so ein Gefühl von einer Entfremdung. Also da kamen auf einmal welche, die haben zwar auch Deutsch gesprochen, aber die haben einen anderen Dialekt gesprochen, die haben anders gerochen, die hatten eine andere Mode und wir waren auf immer, wir standen wieder irgendwie dran und nichts von dem, was wir konnten, galt als was. Und ich glaube, das war vor allen Dingen, würde ich sagen, für Männer ein echtes Problem, damit umzugehen. Und in der Wendezeit haben viele die Unsicherheit vor der eigenen Familie und vor sich selber verborgen. Und jetzt, wo es doch im Osten einigen wirklich besser geht, da auf einmal kommt wieder was Neues und das, da kommt wieder was hoch von Entfremdungsgefühlen, würde ich sagen.
Wenn du hier so auf der Straße angesprochen wirst, dann kommen solche Themen ja sicherlich auch mal zu tragen. Du wirst wahrscheinlich auch schon mal ruppiger angesprochen, ne? Wie reagierst du auf die denn?
Ja, zu meiner politischen Praxis gehört ja, dass ich ganz bewusst immer auch Gespräche anbiete und eben jetzt nicht nur irgendwie in die alternative Neustadt gehe, sondern mit dem Roten Wohnzimmer in alle möglichen Stadtteile reingehe, wo die Menschen selber auch zu Wort kommen. Und da bin ich natürlich unglaublich auch übelst beschimpft worden oder Leute erstmal kommen und allen Hass und Aggressionen, die sie auf Ausländer haben, vor allem abladen. Und bei mir gibt es so eine Regel, also dürfen erstmal alles sagen. Ich höre ihnen auch zu. Aber niemand kann erwarten, dass ich ihnen unwidersprochen zuhöre. Also so wie die ihre Meinung sagen dürfen, müssen sie dann damit leben, dass ich ihnen meine Meinung begründe. Und ich sage, wissen Sie, wenn Sie einen Politiker suchen, der Ihnen jetzt einfach nach dem Munde spricht, dann können Sie zu jemand anders gehen. Es gibt genügend opportunistische Politiker. Es braucht nicht noch eine weitere opportunistische Partei. So, ich sage Ihnen meine Meinung. Und Sie können sich sicher sein, dass ich voller Leidenschaft und Energie, und ich denke, das kann ich auch belegen durch meine Praxis, dafür kämpfe, dass es Ihnen persönlich besser geht. Aber Sie werden mich nicht dazu bekommen, dass ich darum kämpfe, dass es anderen schlechter geht. Und wer einen einreden will, es würde Ihnen besser gehen, nur weil es jetzt anderen schlechter geht, ich glaube, der will Sie für dumm verkaufen. Ich glaube, wenn man so offen mit den Leuten umgeht und sie ernst nimmt, gibt es auch welche, die dann sehr mit Respekt darauf reagieren, die zwar trotzdem weiterhin eine andere Meinung haben. Es ist ja nicht so, dass, also man ist ja kein Zauberer und kann durch ein Gespräch eine Grundeinstellung von Menschen ändern. Das ist ja Irrsinn. Ja? Also das darf man sich ja nicht überheben als Politiker. Aber zumindest gibt es erstmal einen gewissen Respekt dafür. Gut, und dann gibt es halt Leute, die ihn weiter nur anschreien wollen. Und dann gibt's halt, merke ich auch manchmal so nach 10 Minuten, der will kein Gespräch, sondern der will nur mich anschreien und dann schütze ich auch mich und meine Lebenszeit.
Ja. Du hast ja in Dresden angefangen, Politik zu machen. Wahrscheinlich hättest du das woanders auch angefangen, aber jetzt stehen wir nun mal hier. Glaubst du, dass das eine bestimmte, ohne Lokalpatriotismus jetzt oder so, aber glaubst du, dass irgendetwas hier eine bestimmte Auswirkung auf das hat, wie du heute Politik machst?
Hat Dresden mich beeinflusst?
Ja. Es ist jetzt natürlich die Suche nach einem Schlusswort.
Ja, hat Dresden mich beeinflusst? Ja, schon. Aber es fällt schwer, das genaue Wie zu beschreiben. Also ich merke, dass Dresden, wenn ich so über Heimat spreche, ich immer automatisch an Dresden denke. Zugleich ist das ein total widersprüchliches Gefühl, weil mein Mann kommt ja aus Frankfurt am Main. Und der hatte hier mal als Aushilfsprofessor gearbeitet und sagte, du bist in anderen Städten, fragen die Leute immer, wie findest du denn unsere Stadt? Und in Dresden ist jeder Nicht-Dresdner wird sofort gefragt, na, ist es nicht schön hier, ne? So, also ist es sozusagen vollkommen klar, man wird erwartet, dass man sich in diese Stadt verliebt. Und dadurch, dass es ja in Dresden auch so eine schwierige politische Situation gibt, hätte ich gar nicht diese Erwartungshaltung. Für mich ist das mit Dresden eher so, ich würde sagen, es hat mich irgendwie sehr geerdet. Und jedes Mal, wenn ich in Dresden so unterwegs bin, ne, und nach einer Veranstaltung dann zum Beispiel über die Augustusbrücke nach Hause laufe, habe ich eher so ein Gefühl so von Erdung. Es ist mehr so wieder wie anzukommen im Wissen darum, dass das nicht perfekt ist, wo man herkommt.
Das war Durch die Gegend. Mit der Politikerin Katja Kipping war ich unterwegs in Dresden. Wenn ihr noch mehr politische Durch die Gegend Interviews wollt, dann empfehle ich euch die mit Kevin Kühnert in Berlin und Robert Habeck in Flensburg. Oh, und Gregor Gysi von der Linkspartei. Den gab's auch noch. Naja. Das hier ist übrigens schon die 60. Ausgabe von Durch die Gegend. Den Podcast findet ihr bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei Deezer, überall da, wo es Podcasts gibt. Am besten einfach kostenlos abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Durch die Gegend erscheint beim Podcast Label 4000 Hertz. Da gibt es noch viele andere spannende Sachen zum Hören, zum Beispiel den Reflektor von Jan Müller. Jan kennt ihr als Bassisten von Tokotronic. Bei 4000 Hertz hat er jetzt seine eigene Interviewsendung und da unterhält er sich mit Musikern, die ihn geprägt haben oder die ihn einfach persönlich interessieren. Und wer sein aktueller Gast ist, das erzählt euch Jan jetzt einfach selbst.
Für mich liegt es auf der Hand, dass ich meinen Podcast Reflektor auch mit der seit längerer Zeit boomenden Stilrichtung des Gangster-Rap beschäftigen sollte. Ich fand es konsequent, mit Khatar den vermutlich authentischen Vertreter dieses Genres einzuladen. Viele Reflektor-Interviews führe ich als Fan. Dieses hier führte ich als Interessierter. Einige Songs von Xatar finde ich sehr gelungen und sprachlich brillant. Andere hinterlassen Zweifel bei mir. Die Härte in vielen seiner Texte, die ich mitunter als zumindest herablassend gegen Frauen, Homosexuelle und Schwächere empfinde, sowie Elemente von Gewalt und Bedrohung, lassen sich meiner Meinung nach nicht einfach durch das Stichwort Straße rechtfertigen. Mich interessierten Xatars Wurzeln und sein Antrieb als Labelinhaber von Alles oder Nix Records. Und nicht zuletzt sprachen wir natürlich auch über den Überfall auf einen Goldtransport, der ihm eine fast 5-jährige Haftstrafe einbrachte.
Der Reflektor-Podcast mit Jan Müller. Hört da doch mal rein, aber hört auch weiter durch die Gegend. Die nächste Folge kommt in ungefähr 2 Wochen. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Christian Müller. Macht's gut. Tschüss.
Über 6000 Menschen sind in den letzten 3 Jahren im Mittelmeer ertrunken. Sea-Watch gibt täglich alles dafür, damit diese Zahl nicht weiter steigt. Hilf jetzt mit deiner Spende auf sea-watch.org.
Eine Produktion von 4000 Hertz.